Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Die Europäische Union und die USA haben ein Abkommen geschlossen, nachdem die USA in diesem Jahr mehr als 15 Milliarden Kubikmeter LNG-Gases zusätzlich nach Europa liefern soll. Bis 2030 soll das auf 50 Milliarden Kubikmeter steigen. Das wäre nach EU-Angaben ein Drittel dessen, was die EU-Staaten heute von Russland beziehen. Wirtschaftsminister Robert Habeck sagte, dass Deutschland im Sommer 2024 unabhängig von russischem Gas sein werde. Bei Öl und Kohle soll Ende dieses Jahres Schluss sein mit Lieferungen aus Russland. Der Minister sagte, bereits jetzt sinke das Einfuhrvolumen aller drei Energieträger aus Russland. Der Deutsche Bundestag hat gestern ein Gesetz zur Sicherstellung der Gasversorgung verabschiedet. Die Gasspeicher hierzulande müssen demnach zum 1. Oktober zu 80% und zum 1. November zu 90% befüllt sein. Nur die AfD stimmte nicht für das Gesetz. Frankreich möchte mit der Türkei und Griechenland eine humanitäre Aktion in Gang setzen und kurzfristig Menschen aus der ostukrainischen Stadt Mariupol retten. Das kündigte Präsident Emmanuel Macron gestern nach dem EU-Gipfel in Brüssel an. Aus Moskau sind unterdessen immer radikalere Töne zu hören. Der mutmaßliche Kriegsverbrecher Sergei Lavrov sprach im Blick auf die westlichen Sanktionen von einem totalen Krieg. Frage an unseren Russland-Korrespondenten Florian Kellermann. Welche Informationen liegen Ihnen aus der Ukraine vor?
Ja, was die heutige Nacht betrifft, vor allem am Morgen gab es dann Luftalarm in den Bezirken Kiew, Tscherkassy, Dnipro. Das ist ja häufig dann am Morgen erst, wenn die Nacht so schon fast vorbei ist. Das hat auch eine psychologische Wirkung, dass die Menschen dann eigentlich nie richtig zur Ruhe kommen können, weil sie immer denken, es geht wahrscheinlich noch los. Es gab gewaltige Explosionen in Kiew oder in der Gegend von Kiew, wo die stattgefunden haben, und was da genau passiert ist, ist bisher unklar. Bei Zhytomyr wurde eine Kaserne mit Raketen beschossen heute Nacht. Ja, schon gestern Abend hat Russland ja das Hauptquartier der ukrainischen Luftwaffe bei Winnica mit Marschflugkörpern getroffen. Die Zerstörungen sind sichtbar auf einigen Fotos. Allerdings, was da genau kaputt gegangen ist, darüber macht die Ukraine wahrscheinlich aus strategischen Gründen keine Angaben. Sie sagt nur, Infrastruktur sei erheblich zerstört worden, aber es habe keine Todesopfer dabei gegeben.
Herr Kellermann, offenbar geht nur noch wenig voran. Welche Strategie verfolgt Russland jetzt militärisch in der Ukraine?
Ja, es deutet einiges darauf hin, dass man sich zunächst mal jetzt auf eine Art Minimalziel konzentrieren möchte, nämlich die Einnahme des gesamten Donezk-Becken in der Ostukraine. Dazu gehört dann im Süden Mariupol, das weiter umkämpft ist, wo sich Russland ja auch in einem Straßenkampf dann schon Richtung Westen vorgekämpft hat, also die östliche Hälfte der Stadt eingenommen hat. Und wenn man dann das Donezk-Becken erobert hat, dann könnte man das wohl dann auch im Notfall schon als, ja, zu Hause auch als Erfolg verbuchen, weil der Krieg in Russland ja auch offiziell heißt Spezialoperation zum Schutz des Donbass, weil dieses Donezk-Becken, Donbass auf Russisch, ja von der Ukraine immer wieder beschossen worden sei, wie es eben heißt. Was man auch noch versucht, ist vorzudringen Richtung an der Südflanke, vorzudringen Richtung Westen, also Richtung Odessa. Man ist ja vor Mykolaiv von russischer Seite nicht weitergekommen in den vergangenen Wochen, aber es gibt Versuche im Norden an der Stadt Mykolaiv vorbeizukommen. Das ist eben eine weitere Stoßrichtung, die im Moment zu sehen ist. Auf Kiew gibt es im Moment keinen Angriff.
Russland hat die Anzahl der getöteten russischen Soldaten jetzt mit 1.351 angegeben. Die NATO geht von mindestens 7.000 toten russischen Soldaten aus. Wie wirken diese Zahlen in Russland?
Ja, es lässt sich langsam auch in Russland nicht mehr verheimlichen, dass es erhebliche Opfer gibt. Deswegen hat Präsident Putin ja auch schon sehr hohe Schadensersatzleistungen für Familien von Hinterbliebenen, das heißt für Hinterbliebene eben versprochen. Und auch die Teilnehmer an diesem Krieg sollen jetzt den Status von Veteranen bekommen, obwohl das ja eigentlich in Russland nicht als Krieg gewertet wird. Trotzdem werden sie jetzt dann als Kriegsveteranen bezeichnet. Also die Realität, was sich in der Ukraine abspielt, die bricht sich auch in Russland so langsam Bahn. Klar, es kommen ja auch Leichen von Soldaten an, die dann beerdigt werden. Viele Mütter suchen nach ihren Söhnen, wissen nicht, was mit ihnen passiert ist. Also so langsam, denke ich, versteht die russische Gesellschaft, dass in der Ukraine Krieg herrscht. Das Ausmaß, glaube ich, ist allerdings noch nicht bekannt.
Wie spürt Russland die westlichen Strafmaßnahmen?
Ja, zunächst mal sehen in den Städten natürlich die Menschen, dass viele westliche Firmen verschwunden sind. Es gibt diese Fastfood-Ketten nicht mehr, die Shopping-Malls sind größtenteils leer. Und am auffälligsten sind diese Schlangen der Menschen, die sich nach Zucker anstellen. Zum Beispiel gestern in Saratow, da habe ich ein Bild gesehen mit einer Schlange, die bestimmt 200 Meter lang war. Obwohl das ja eher auch Panik geschuldet ist. Also man hört, es wird schlechter werden und dann stürzen sich alle auf Zucker, obwohl der eigentlich, wie es heißt, keine Mangelware sei, sagen jedenfalls die Behörden. Aber klar, die Preise steigen auch. Es ist ausgerechnet worden, dass der Borscht, also diese traditionelle Rote-Bete-Suppe, wenn man sie zu Hause kocht, um 56% teurer geworden ist von den Zutaten her. Es gehen auch langsam Verpackungen für Saft und Milch aus, weil es an Bestandteilen fehlt. Also so langsam werden die russischen Verbraucher immer stärker merken, dass es mit der Wirtschaft nicht so gut läuft. Diejenigen, die für westliche Unternehmen gearbeitet haben, die inzwischen ihre Fabriken geschlossen haben, merken das natürlich schon jetzt, weil sie eben keine Arbeit mehr haben.
Herr Kellermann, bevor russische Truppen den 96 Jahre alten Holocaust-Überlebenden Boris Romantschenko getötet haben, sprach Putin von der notwendigen Entnazifizierung der Ukraine. Lavrov, der andere mutmaßliche Kriegsverbrecher, benutzt jetzt die Goebbels-Formulierung vom totalen Krieg. Worauf deutet die Maßlosigkeit in der Sprache hin?
Ja, von Anfang an hat sich ja die russische Führung bemüht, hier Erinnerungen an den Zweiten Weltkrieg zu wecken, der in Russland großer Vaterländischer Krieg heißt, dass das also kein Krieg sei gegen die Ukraine, denn die Ukraine ist ja das Brudervolk, das man also nicht bekämpfen will eigentlich, sondern ein Krieg gegen den Westen, gegen die USA, die sich eben faschistischer Elemente bedienen wiederum in der Ukraine, um Russland zu destabilisieren. Deshalb diese Rhetorik einerseits und andererseits, ja, sie deutet auch darauf hin, dass sich Russland immer weiter wegbewegt von einer Demokratie und immer mehr hin zu einem totalitären Staat. Der leiseste Widerstand wird unterdrückt. Leute, auch die sich mit leeren Plakaten auf die Straße stellen, werden festgenommen. Und das passt dann auch zu dieser Rhetorik, die an eine Sprache aus dem Dritten Reich erinnert, aus dem sogenannten Dritten Reich.